Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ein Virus geht um die Welt. Das gilt nicht nur für Corona, sondern auch für HIV. In den frühen 80er Jahren beginnt HIV auch in Chicago zu wüten. Dort lebt Rebecca Mackay und sie arbeitet das Infektionsgeschehen von damals in Romanform auf. Sie schlägt aber auch einen Bogen nach Europa ins Jahr 2015. Die Optimisten heißt das Buch, das jetzt auf Deutsch erschienen ist und das uns Ursula Merz genauer vorstellt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das amerikanische Original wird ja bereits vor 2 Jahren veröffentlicht. Mhm. Damals ist Corona noch eine unbekannte Größe. Inwieweit kommt man jetzt nicht drum herum, diese HIV-Geschichte unwillkürlich auf die Corona-Gegenwart zu beziehen? Auch die Pest von Albert Camus steht hier auf einmal wieder in den Bestsellerlisten.
Ja, Sie sagen es unwillkürlich. Also natürlich unterscheidet sich die Geschichte des HIV-Virus wesentlich von der Corona-Krise, die wir jetzt schon haben. Vor allem deshalb, als zu der Zeit, 1985, eine Zeitebene des Romans spielt, war HIV unbedingt tödlich. Es dauerte noch neun Jahre, bis ein Mittel gefunden wurde, das den Ausbruch der Krankheit verhindert oder zumindest hinausgezögert hat. Das heißt, wir haben es hier wirklich nur bei diesem Personal in Chicago, im schwulen Milieu, wirklich mit Todgeweihten zu tun. Das ist was ganz anderes. Trotzdem reden wir von einer Atmosphäre der Angst, die durch ein Virus hervorgebracht wird. Und das hat natürlich schon was Aktuelles.
Wie schildert denn die Autorin die gesellschaftliche Atmosphäre von damals?
Ja, da gibt es verschiedene Facetten. Also wie gesagt, wir befinden uns in Chicago 1985 in einem Stadtviertel mit dem Namen Lakeview und mit dem Spitznamen Boys Town, was schon sagt, dass es sich um ein sehr schwules Viertel handelt. Im Zentrum dieses einen Erzählstranges steht ein Paar, Charlie, das ist der Herausgeber eines Szenemagazins und, was wichtig ist, ein starker politischer Aktivist für Safer Sex und sein Lebensgefährte Yale, der für eine Kunstgalerie arbeitet. Um sie herum starben ganz viele Freunde und Bekannte. Der Roman beginnt auch mit einer Gedenkfeier für einen Toten. Nun ist es so, dass ausgerechnet Charlie, der Safer Sex Aktivist, sich durch einen Seitensprung mit HIV infiziert hat. Lange im Roman ist nicht klar, ob er auch Yale infiziert. Und da sieht man, was ein solcher Virus an Misstrauen in eine Beziehung bringt und was er auch zerstört. Denn dieses Paar ist ab diesem Moment kein Paar mehr. Und dieses Misstrauen, wer hat wen angesteckt, wer ist gefährlich, wer verhält sich wie, das ist die eine Seite der Veränderung der sozialen Beziehungen. Die andere Seite ist aber auch, und das ist ja sehr wichtig, dass dieses Milieu, damals noch weitgehend alleingelassen vom amerikanischen Gesundheitssystem, in Europa war es nicht anders, dass das schwule Milieu unglaublich viel Energie aufbricht an Krankenprojekten, Pflegeprojekten, Care-Arbeit, sehr viel Sorge und Fürsorge.
Der Roman spielt ja auf 2 Zeitebenen.
Genau.
Die 85 in Chicago haben wir schon beschrieben. 2015 in Paris ist die andere Ebene. Ist das verwirrend für die Handlung oder fügt sich das ineinander?
Ich bin Ihnen jetzt ins Wort gefallen, weil ich mir das bei der Lektüre, als ich den Roman durchblätterte und ständig andere Jahreszahlen sah, dachte ich, oh, das kann aber verwirrend werden. Ja, wir haben es noch mit einer anderen Figur zu tun, Fiona, die 2015 50-jährig in Paris ist und ihre verschwundene Tochter sucht. Sie ist die Schwester eines in Chicago 1985 verstorbenen Homosexuellen. Nein, das ist eigentlich gar nicht verwirrend, schon deshalb, weil dieser Wechsel der Zeitebenen, also 80er Jahre, 2015, Kapitel für Kapitel durchgezogen wird. Mhm. Also immer wechselnd. Das könnte etwas doch ein bisschen von der Dramaturgie her Mechanisches, um nicht zu sagen auch was Monotones haben. Man merkt hier auch diese solide amerikanische Schule des Storytelling, die viele Schriftsteller dieser mittleren und jungen Generation einfach unglaublich gut drauf haben. Ich meine das übrigens nicht despektierlich, weil es einfach eine spannende Lektüre ergibt. Es ist deswegen nicht mechanisch, weil der Stoff doch unglaublich packend ist, zum einen, weil sie nicht sentimental schreibt, die Rebecca Makai, auch nicht auf die Pathos-Tube drückt, auch nicht auf die Tränendrüse, und weil die Figuren psychologisch sehr, sehr gut psychologisch geschildert sind.
Amerikanische Gesellschaftsromane dieses Umfangs, und wir reden da von 620 Seiten, die haben gelegentlich was Routiniertes, manchmal aber auch so, ja, ich will nicht sagen, das liest sich so locker weg, so was Süffiges.
Ja.
Wie passt das zu dem tragischen Stoff?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet, das meinte ich mit so einer Schule des Storytelling, ja, das ist so, wie mache ich Literatur, wie schreibe ich Roman? Das große Vorbild ist Jonathan Franzen. So was, das könnte mechanisch, das könnte auch zu motiviert werden, ist es hier aber nicht. Also ich finde nicht, dass ich sozusagen die literarische Gekonntheit widerspricht mit der Tragik des Themas. Das ist ja nicht der Fall. Dieser Tragik bleibt, weil sie nicht ausgespielt wird, weil keine Effekte mit ihr betrieben werden. Die bleibt doch ganz erhalten. Und was ich sagen muss, es ist im Übrigen auch ein ungemein informativer Roman. Wir lesen hier die Geschichte der Viruskrankheit HIV die letzten 30, 40 Jahre.
Klare Empfehlung. Ursula Merz stellt Rebecca Makai und die Optimisten vor. Der dritte Roman der Amerikanerin ist von Bettina Ababanel übersetzt worden und bei Eisele erschienen. Die, wie gesagt, 620 Seiten liegen bei 24 Euro.